Architekturfunk, der Heinze-Podcast. Herzlich willkommen zum Heinze-Architekturfunk, Episode 186 am 4. September 2025. Mein Name ist Kerstin Kuhnekatz und heute spreche ich mit Simay Peters. Wir steigen ein ins Gespräch. Herzlich willkommen im Heinze-Architekturfunk, Simay Peters. Du arbeitest als Architektin und sprichst heute mit mir als Sprecherin von Architects for Future, deren Pressesprecherin du auch bist, gemeinsam mit Elisabeth Brommann.
Sie ist vor allem für die Politik so die Sprecherin, aber weil sie am Anfang viel Pressearbeit gemacht hat, war sie da auch immer jetzt so meine Ansprechpartnerin bei vielen Punkten.
Wir sprechen heute über eure Arbeit, eure Strategien der Öffentlichkeitsarbeit und eure feministischen Positionen zur Bauwende. Sprich auch den VIA-Festival-Beitrag. Mhm. Im Rahmen des Women in Architecture Festivals habt ihr die Ausstellung Die Bauwende ist weiblich in der Architekturgalerie Berlin kuratiert und zwei Stadtspaziergänge veranstaltet. Ja, genau. Zuallererst würde ich gerne mal, um mal alle abzuholen, die zuhören, die sich vielleicht nicht so viel mit Architects for Future beschäftigt haben bisher, mal ganz kurz klären, wie definiert ihr selber Bauwende?
Also die Bauwende ist ja so die Wende hin zum nachhaltigen Bauen und zum Bauen, was einfach für das Klima und die Umwelt verträglicher ist, sage ich jetzt mal, weil wir so sagen, es ist so viel bekannt, was so umweltschädlich ist. Also viele Leute hören auf, Fleisch zu essen oder zu fliegen, so diese ganz klassischen Dinge. Und es ist aber gar nicht so richtig bekannt, was für einen großen Hebel eigentlich das Bauen oder besser gesagt das besser bauen haben kann mit diesen 40% CO2-Emissionen, die das Bauen ausmacht, all diese ganzen Zahlen. Und deswegen wollen wir damit aufzeigen, mit der Bauwende eben, was für einen großen Hebel wir haben und was wir damit verändern können, wenn wir denn das Bauen verändern und dass das aber super viele Aspekte hat. Also es geht jetzt nicht nur darum, Passivhäuser überall hinzustellen, sondern eben auch den Bestand zu nutzen und ja, einfach so diese ganz vielen verschiedenen Aspekte, wie nachhaltig gebaut werden kann und auch besser für die Umwelt gebaut werden kann.
Architects for Future ist basisdemokratisch organisiert und viele arbeiten ehrenamtlich dort. Oft auch neben Job und Studium eben, wie du eben auch. Du arbeitest ja auch neben, also was du auch immer nebenher machst, dass so sozusagen wieder die Gewichtung ist. Welche Herausforderungen bringt das mit sich und was ist die Stärke darin?
Ja, also ich würde sagen, die Herausforderung ist auf jeden Fall so eine gewisse, nicht Unzuverlässigkeit, weil man sich schon eigentlich immer darauf verlassen kann, dass so eine gewisse Verantwortung auch durch die Ehrenamtlichen übernommen wird. Aber natürlich kann man nicht, wie wenn man jetzt einen Job hat, in dem man sowas ausführt, immer sagen, ja, ich habe da jetzt 10 Stunden die Woche für Zeit, sondern die privaten Umstände ändern sich oder die beruflichen Umstände ändern sich, dann hat man halt doch mal eine Baustelle, die so viel Zeit einnimmt, dass man sich nicht mehr so viel engagieren kann. Und das ist auf jeden Fall so ein bisschen die Herausforderung, die aber, glaube ich, dadurch, dass alle Ehrenamtlichen so diese sehr starke Überzeugung haben, ganz gut funktioniert. Es ist zwar, glaube ich, auch nicht das Beste, dass man dann mal eine Nacht durcharbeitet, aber diese Motivation irgendwie gibt die dann einem auch Energie, obwohl man so viel Zeit investiert. Mhm. Und genau, die Stärke ist eben, dass alle dafür arbeiten, wofür sie auch brennen oder sich mit den Themen beschäftigen, die sie auch möchten und nicht einem, wie im Job manchmal eben ein Projekt zugeteilt wird, wo man jetzt vielleicht nicht so Lust drauf hat, sondern man ist da mit seiner vollen Überzeugung dahinter. Und das ist auf jeden Fall die Stärke. Aber wir haben ja auch das Bauwendebüro und das stärkt quasi die ehrenamtlichen Strukturen als mit Hauptamtlichen, die angestellt sind.
Ah ja, und das ist in Berlin.
Das heißt zwar Bauwendebüro, aber es gibt kein Büro vor Ort. Mhm. Also ich bin ja Teil davon und es sind einige in Berlin, aber wir sind überall verteilt.
Mhm. Und das ist der Kern mit Hauptamtlichen sozusagen.
Genau, also letztes Jahr waren wir, glaube ich, noch 7 und jetzt haben wir diese große EU-Förderung bekommen und jetzt sind wir 16.
Oh, super.
Also ein Riesensprung und das hilft schon wirklich sehr, weil man natürlich dann vieles, was im Ehrenamt dann vielleicht doch auch sehr mühsam ist, wie dieses ganze Mails und Strukturen, all diese Punkte, die zwar auch Spaß machen, aber dann doch auch nicht so viel mit der aktivistischen Arbeit zu tun haben, die kann man dann so ein bisschen abgeben und die Ehrenamtlichen unterstützen.
Ja, das ist super wichtig auch, dass sowas honoriert werden kann und so bleibt das Ganze auch stabil. Wie sieht eure Presse- und Kommunikationsarbeit konkret aus?
Genau, also dadurch, dass wir jetzt quasi diese neuen Stellen auch haben, hat sich das ein bisschen erweitert. Davor gab es eben meine Pressestelle, wo eben alle Anfragen bearbeitet wurden, die wir so reinbekommen für Podiumsdiskussionen, Vorträge, alles, was halt so gibt. Das heißt, es war so ein bisschen passiv, sage ich jetzt mal. Also wir haben immer Anfragen bearbeitet und geschaut, dass wir jemanden finden. Wir haben so ein Öffentlichkeitsarbeitsteam, eben von Ehrenamtlichen mit verschiedenen Expertisen, also zum Beispiel zur Stadtplanung oder zu Bauen im Bestand, Energieberatung. Und dann suchen wir da eben nach SprecherInnen. Und jetzt können wir das so ein bisschen ausarbeiten oder haben das so ein bisschen ausgeweitet und haben jetzt eine Person, die sich um die Kommunikationsstrategie kümmert. Also wie gehen wir denn nach außen? Wie können wir auch so ein bisschen aus der Bubble rauskommen, mit dem wir eben Leute anders ansprechen? Und wollen jetzt auch noch so ein bisschen aktiver werden. Also dass wir schauen, ja, wir warten nicht nur auf Anfragen, sondern wir schauen, wo können wir uns denn irgendwie engagieren und auftreten.
Ja, die Anfragen kommen, ne?
Genau, also die Anfragen kommen, aber natürlich ist es ja auch nicht verlässlich. Manchmal kommen in einer Woche 10 und in der anderen Woche gar keine. Und manchmal will man ja aber auch vielleicht aktiv irgendwo teilnehmen. Wenn wir jetzt sagen, oh, da ist eine Veranstaltung, die ist eigentlich super spannend. Das wäre doch jetzt mal eine Idee, einfach auf die VeranstalterInnen zuzugehen, anstatt darauf zu warten, dass die auf uns aufmerksam werden.
Ja. Wenn du sagst, aus der Bubble bewegen, habt ihr da eine bestimmte Gruppe auch, die ihr dann wiederum erreichen wollt?
Also wir sind ja sehr, ich würde sagen, eine sehr akademische Architekturgruppe und die Bauwende betrifft ja aber nicht nur ArchitektInnen, sondern eigentlich noch viel wichtiger die Personen auf der Baustelle, seien das HandwerkerInnen oder auch die ganzen anderen FachplanerInnen. Also alles, was irgendwie noch zu so einem Gebäude dazugehört, ist ja viel mehr als die Architektur. Und da wäre als erster Punkt, die zu erreichen, weil egal wie nachhaltig man plant, wenn das auf der Baustelle niemand umsetzen möchte, weil es nicht verstanden wird, warum sollen wir jetzt hier Stroh einsetzen, stößt man da natürlich an die Grenzen. Und das wäre so quasi die erste Gruppe an Menschen, die wir erreichen wollen, wo auch so ein bisschen unser Ziel ist, dass wir mehr Fachplanende auch in die Ortsgruppen zum Beispiel bekommen als Ehrenamtliche. Also das haben wir jetzt in Potsdam. Ist zum Beispiel eine, die Bauingenieurin ist dabei und so irgendwie so ein bisschen versuchen, diese anderen Kreise mit aufzufangen und dann aber schon auch wirklich richtig raus aus der Baububble sozusagen. Also so ein bisschen dieses Wissen halt einfach so breit wie möglich zu spreaden, weil das ist natürlich so ein bisschen das Wichtigste. Umso mehr Leute es wissen, desto mehr kann man darauf achten.
Seid ihr auch mit Herstellern im Austausch, also jetzt eben auch von der Strohdämme oder so weiter, ladet ihr Hersteller ein, die jetzt, weiß ich nicht, Lehmprodukte herstellen oder eben Strohdämmung und irgendwie nachhaltige Produkte?
Ja, also wir haben da in die Richtung jetzt noch nicht so viel, weil wir natürlich auch durch dieses Unabhängige, erstmal unabhängig auch von zum Beispiel Büros und von Politik, also von allem irgendwie erstmal unabhängig sind. Deswegen sind wir auch noch nicht so ganz auf diese Herstellerschiene gegangen. Aber ich glaube, dass das schon für den nächsten Schritt auch wichtig wird, dass man die irgendwie mit ins Boot holt und vielleicht auch mal schaut, hey, wie sind denn eure Produkte? Was kann man denn da verbessern? Oder vielleicht kann man da sogar beraten etc. Aber das, genau, da sind wir noch nicht so ganz drin.
Ich habe das nur beim ersten Klimafestival so in Erinnerung gehabt, dass eine Gruppe, ich weiß nicht, ob du dabei warst, von Architects for Future, sich die Messe angeschaut hat und dann auch den Herstellern Fragen gestellt hat zu ihren Produkten und so weiter und ein bisschen auf den Zahn gefühlt haben, dass man nicht durchgehen lässt, sage ich mal, wenn Hersteller sich da hinstellen auf so eine Nachhaltigkeitsmesse und dann eben gar nicht nachhaltig sind. So, ne?
Ja, ich war da noch nicht dabei. Ich bin erst seit 3 Jahren sind es jetzt, glaube ich, im Verein dabei. Es war kurz davor. Aber genau, also das versuchen wir schon noch weiterhin, weil man ja auch sieht, also nicht nur bei Herstellern, sondern auch zum Beispiel diese Zertifizierungen, da ist dann schon auch oft viel Greenwashing dabei. Also, dass wir irgendwie alles mal so ein bisschen hinterfragen und schauen, wie grün ist das denn alles, auch wenn das irgendein tolles Platin-Zertifikat hat. Also, dass man das so ein bisschen hinterfragt, weil natürlich durch diese ganzen Entwicklungen dieses Nachhaltigkeitsthema total hip geworden ist und alle sich jetzt Nachhaltigkeit auf die Fahne schreiben wollen. Und ja, da muss man so ein bisschen gucken, ob das jetzt so viel sinnvoller ist oder nicht.
Ja, unbedingt. Und ihr seid ja auch solidarisch oder aus dieser Idee von Fridays for Future entstanden, ne? Das, ich meine, das denke ich mal, wissen sowieso auch alle. Gibt es denn da auch noch manchmal Austausch?
Also genau, also wir sind in, es gibt dieses For Future Bündnis, weil es gibt ja unendliche For Future Gruppen, also so super viele. Ja. Und da sind wir vor allem für die Klimademos auch immer miteinander in Abstimmung. Also jetzt zum Beispiel die nächste ist ja am 20.09. Und da haben wir eben, ich weiß nicht, ob das in jeder Stadt so ist, aber in Berlin diese Bündnisgruppe, wo sich alle zusammenschließen und man auch versucht zu unterstützen. Vor allem jetzt auch bei den politischen Themen, dass man da wieder Überschneidungen schafft, weil man ja natürlich auch will, dass die Meinungen so ein bisschen oder dass die Ansichten irgendwie sich unterstützen und man nicht noch gegeneinander arbeitet. Ja. Und wir bekommen aber auch immer mal Hilfe, zum Beispiel von den, es gibt die Psychologists for Future und manchmal gibt es natürlich intern irgendwie Probleme. Und dann ist es da ganz gut, wenn man von extern jemanden hat, der helfen kann. Und die sind natürlich so ein bisschen darauf spezialisiert. Und genauso gibt es aber auch Überschneidungen, dass einige von uns in mehreren For-Future-Gruppen sind. Also zum Beispiel bei den Parents for Future oder so. Genau.
Und was meinst du mit Hilfe von dem Psychologist for Future? Also in Richtung Mediation oder dann auch tatsächlich?
Genau, zum Beispiel. Ja, oder wir haben in unserer Geschäftsordnung vom Verein so ein Awareness-Konzept, dass man eben, ja, weil einige Sachen sind zwar ja eigentlich immer selbstverständlich, aber es hilft dann doch, wenn man die mal niedergeschrieben hat und sich da so ein bisschen Gedanken drüber macht, wo können denn eigentlich Probleme entstehen, wenn so viele Ehrenamtliche miteinander arbeiten oder überhaupt, wenn so viele unterschiedliche Menschen miteinander arbeiten. Und genau, in so Fällen kann man dann halt Hilfe von denen bekommen und die bieten sich dann eben auch an.
Das ist ja super. Also klingt total gut tatsächlich und sehr sinnvoll auch, dass sich alle untereinander auch unterstützen. Ich will mal sagen, gerade in dieser politischen Lage, in der wir uns befinden.
Ja, genau, dass man auch so an einem Strang zieht und dass man nicht jeder die Arbeit einmal macht, sondern, also genau, dass halt einmal was gemacht wird und das kann man dann an alle verteilen. Ja. Auch wenn, was jetzt die Öffentlichkeitsarbeit angeht oder Social Media, dass man so sagt, hey, was sind denn eigentlich eure Strategien und so,
ja,
dass man das Rad nicht immer neu erfindet.
Ja, genau. Sondern, ja. Und was, also wir können ja noch mal kurz, bevor wir über die Ausstellung sprechen, noch mal genau auf die Kommunikationsarbeit gucken. Also welche Formate nutzt ihr denn, weil du jetzt auch Social Media gesagt hast. Klar, Social Media Medien, da seid ihr präsent. Und wer macht das? Ist das auch jemand ehrenamtlich so oder ist das auch eine bezahlte Person oder Gruppe sogar, die das macht, weil es ja auch eigentlich ziemlich viel kleinteilige Arbeit.
Ja, also das merkt man auch immer mehr, wie viel Arbeit das ist, weil ich glaube, vor allem so Themen wie Instagram, so Social Media unterschätzt man, weil das irgendwie jeder benutzt. Aber sobald es dann auf so eine bisschen professionellere Ebene kommt, merkt man erstmal. Das
kann ein Vollzeitjob sein.
Ja, merkt man erstmal, wie unfassbar viel Arbeit das ist und dass es dann vielleicht auch irgendwann aufhört, Spaß zu machen. Also so, man merkt dann so, oh Gott, ich brauche jetzt hier ja ein richtiges Konzept.
Ja.
Und da sind wir jetzt auch so ein bisschen am Umstellen, weil wir da viel mit Ehrenamtlichen gearbeitet haben. Aber das ist einfach, also das ist zu viel Last für so ein paar Personen, die das mal nebenbei abends machen. Und deswegen haben wir das jetzt in unsere Kommunikationsstrategie mit aufgenommen oder die Stelle mit aufgenommen und unterstützen von dem Öffentlichkeitsarbeitsteam da dann quasi von den Hauptamtlichen. Und was aber auch super ist, dass wir eine Agentur haben, die uns auch ehrenamtlich quasi unterstützt.
Cool.
Und da können wir immer das sehr strukturiert vorbereiten und dann unterstützen die uns bei der Erstellung. Genau, also so eine Mischung aus allem.
So Agentur for Future.
Quasi, ja.
Das heißt, ihr wächst eigentlich stetig.
Mhm.
Also der Zulauf ist schon groß auch und wird mehr. Oder stagniert es auch mal so ein bisschen?
Dann? Also ich würde sagen, gerade gab es einen Riesensprung, eben auch durch diese Förderung. Mhm. Weil sobald dann natürlich Stellen ausgeschrieben sind und wir haben es jetzt auch gemerkt, zum Beispiel bei dieser Kommunikationsstrategie, da kommen dann plötzlich ganz andere Leute aus anderen Kreisen. Weil davor waren alle Stellen eher so intern besetzt, sage ich jetzt mal. Also von Leuten, die eh schon dabei waren und dann hieß es, ach, wir brauchen hier jemanden. Und dann hat das natürlich irgendwie auch nur man intern mitbekommen. Und dadurch, dass wir dann jetzt diese große Ausschreibung hatten, sind nochmal ganz unterschiedliche neue Leute dazugekommen. Und ich glaube, dass das ein Riesengewinn ist, weil man dann nochmal neue Perspektiven bekommt und nochmal bestehende Sachen hinterfragt werden, die man dann irgendwie neu aufbauen kann. Und genau, dadurch ist jetzt ein großer Sprung und auch, wir merken es zum Beispiel in Berlin in der Ortsgruppe, es ist eigentlich bei jedem Treffen kommt jemand Neues dabei, der interessiert ist, mitzumachen. Und wir haben es jetzt zum Beispiel bei der VIA-Ausstellung gemerkt, sobald wir mal so neue Themen auch anreißen, kommen nochmal ganz andere Menschen dazu.
Ja, Das ist eine super Überleitung, finde ich, jetzt zu dem VR-Thema auch. Wobei ich noch eine Frage auch dazu im Kopf hatte, was das für dich persönlich bedeutet, so menschlich, sage ich mal. Also viele Architektinnen, Architekten oder Planende hadern ja auch manchmal mit der Branche, zumindest als Angestellte im Büro, weil es eben doch ein Umgang ist miteinander, der ein bisschen, wie soll man sagen, unterirdisch teilweise ist. Und bereichert dich das auf eine Art und Weise auch so? Also stelle ich mir das gerade vor, also es klingt so, alle unterstützen sich und man hat sogar das im Blick, dass Konflikte auftreten können und kümmert sich drum. Und wie ist das?
Ja, also ich finde es eine Riesenbereicherung, vor allem wenn man im Büro arbeitet und ich jetzt zum Beispiel auch viel auf der Baustelle gearbeitet habe, wo der Ton eben ein komplett anderer ist. Ich glaube, wenn man nur im Büro arbeitet oder zum Beispiel nur auf der Baustelle, vergisst man vielleicht manchmal, wie so der Umgang eigentlich sein kann und auch wie die Arbeit in so einem Team eigentlich sein kann, nämlich so sehr zuvorkommend und respektvoll und rücksichtsvoll. Und deswegen, ich glaube, da kann man auch super viel lernen und ich finde es auch eine richtig gute Abwechslung, also dass man so diese beiden Aspekte hat, dass man mal von dem einen eine kleine Pause macht, aber was mir natürlich auch hilft, dass ich trotzdem noch in der Praxis aktiv bin, weil dann manchmal, ich glaube, man kann sonst den Bezug zur Realität irgendwie verlieren, wenn man sich nur in diesem theoretischen Denken so
nur
befindet.
Theoretisch aktivistisch sozusagen.
Genau, was natürlich auch super ist, weil das dann hat man viel mehr Zeit dafür. Aber genau, es hilft dann doch mal so noch so ein bisschen zu sehen.
Relativiert dann vielleicht auch nochmal das Zeitempfinden, was man wann erreichen kann.
Ja, auf jeden Fall. Also, dass man sagt, okay, das wird jetzt dieses Jahr nichts mehr, aber wir nehmen es irgendwie mit.
Ja.
Und ja, es ist auf jeden Fall mega motivierend.
Vielleicht hört ja die ein oder andere Person gerade zu und denkt sich so, klingt gut, würde mich interessieren. Wie ist denn so die Altersspanne? Ist es eher ein junger, aktivistischer Club oder geht das durch alle Altersgruppen?
Also, ich würde sagen von 18 bis 80. Wir haben ich weiß gar nicht mehr genau, wo, in welcher Stadt das ist. Es ist auf jeden Fall eine kleine Stadt irgendwo im Norden. Haben wir eine Ortsgruppe, die besteht nur aus Rentnern.
Super, ja.
Also genau, da sind dann eben wahrscheinlich alles Architekten, die in Rente sind dabei und die jetzt gesagt haben, ja, jetzt haben wir wieder Zeit, jetzt beschäftigen wir uns mal damit. Und dann gibt's eben, also zum Beispiel hier in Berlin würde ich sagen, es ist sehr divers, aber natürlich eher jung durch die Uni. Also in so Unistädten sind es eher sehr viel jüngere Leute dabei, eben Studierende. Und dann gibt's aber doch auch echt viele, die schon arbeiten, vielleicht eigene Büros haben. Also so, eine große Bandbreite eigentlich. Und das finde ich auch so angenehm. Also ich hatte zum Beispiel letzte Woche ein Telefonat mit einer, die im Verein auch mit aktiv ist. Und da mussten wir so lachen, weil sie so meinte, ach, wie alt bist du denn? Und ich war so, ja, 26. Und sie war so, ach Mensch, dann dreh das mal um und dann kommst du auf mein Alter. Und dann haben wir uns irgendwie so unterhalten und es war so total schön, mal mit so jemandem zu reden. Weil auch im Büro bei mir viele junge Leute eben arbeiten und manchmal fehlt dann so der Austausch oder so dieses, dass einem jemand Tipps geben kann. Und deswegen finde ich das super, dass wir so unterschiedliche Altersklassen dabei haben. Ja, genau.
Wir kommen jetzt auf die Ausstellung zu sprechen. Die Bauwende ist weiblich. Im Juni 25 habt ihr in der Architekturgalerie, wie eben schon gesagt, die Ausstellung organisiert und veranstaltet. Was habt ihr gezeigt und was war eure Idee?
Genau, also vielleicht ganz zu Anfang, wie wir dazu gekommen sind. Es gab ja schon 2021 war das, glaube ich, das erste VIA-Festival. Es war ja nur in Berlin und dann wurde eben groß angekündigt, es wird jetzt das bundesweite VIA-Festival geben und da meinten wir, okay, da müssen wir natürlich irgendwie dabei sein und hatten dann letztes Jahr so einen Workshop gemacht, wo wir mal geschaut haben, was sind denn eigentlich unsere Ideen und was wäre uns denn wichtig. Und da ist nämlich dieser Titel, die Bauwende ist weiblich, aufgekommen, der ja dann irgendwie allen so gut gefallen hat, dass wir ihn jetzt bis zum Ende behalten haben. Und unsere Idee war irgendwie so eine Mischung aus diesem Aktivismus, der eben auch viel von Frauen getragen wird, aber auch der Architektur zu zeigen, weil es sind zwar oft die Männer, die berühmt sind oder die bekannten Architekten, aber es steckt dann eben doch bei viel eine Frau dahinter. Und es verändert sich ja natürlich auch immer mehr. Also es sind immer mehr Frauen im Studium, es sind jetzt mittlerweile mehr Frauen im Studium als Männer. Und so langsam zeigt sich das auch in den Büros. Und das war uns einfach wichtig zu zeigen, auch wie viel diese Bauwende von Frauen getragen wird. Also man sieht es bei uns im Verein, sind es super viele Frauen. Genau.
Hier fliegt übrigens die ganze Zeit einiges an Hubschraubern vorbei, weil die Riga-Straße um die Ecke ist und da wird halt ein Haus geräumt.
Das habe ich schon gesehen.
Ja. Mhm. Deswegen kommt diese Atmosphäre hier noch mit rein, diese Hausbesetzer- und Räumatmosphäre. Was wollte ich jetzt sagen? Ich wollte sagen, dann habt ihr quasi die Leistung dieser Frauen oder vieler Frauen ausgestellt und in den Vordergrund gerückt.
Also wir haben dann so ein bisschen am Anfang erstmal gebrainstormt, was gibt's denn eigentlich alles? Und dann sind wir irgendwie darauf gekommen, die Ausstellung in so vier Teile zu teilen. Wir hatten eben dann diese vier Zaunfelder, auf die wir die Plakate aufgehangen haben. Und da haben wir dann einmal erstmal natürlich den Verein vorgestellt, weil unser Ziel war auch, diese Ausstellung so niederschwellig wie möglich zu machen, weil wir fanden oder finden, dass viele Architekturausstellungen sehr elitär sind.
Hochtrabend.
Genau, also ich würde jetzt, wenn ich keine Ahnung von Architektur hätte, niemals in so eine Architekturausstellung gehen, weil ich das, glaube ich, etwas abschreckend fände. Oder also nicht alle, aber es gibt eben viel so diesen elitären Charakter. Und deswegen haben wir uns auch bei unserer Veranstaltung für keine Podiumsdiskussion entschieden, um das alles so ein bisschen niederschwelliger zu halten. Und deswegen haben wir wirklich alles von Grund auf erklärt. Also wie funktioniert eigentlich der Verein? Wie läuft das alles?
Euer Verein, meinst du?
Genau. Wie läuft der Verein? Und genau, was ist überhaupt die Bauwende? Weil der Titel ist ja, die Bauwende ist weiblich. Dann muss ich ja wissen, was die Bauwende ist.
Ja.
Das heißt, das haben wir am Anfang erklärt, wirklich um alle abzuholen, egal aus welchen Studiengängen oder so die Personen kommen.
Und darf ich zwischenfragen, weißt du, welche Disziplinen so da waren?
Es war sehr breit gestreut, weil wir natürlich auch alle unsere FreundInnen eingeladen haben.
Habt ihr ein Riesennetzwerk, ne?
Genau, also es wurde dann wirklich sehr breit gestreut. Ich würde sagen, dass trotzdem weiterhin der Großteil an ArchitektInnen da war.
Liegt wahrscheinlich auch am Ort.
Liegt am Ort, genau, weil die Architekturgalerie halt ja natürlich viele anzieht, aber es waren dann doch auch einige aus wirklich komplett unterschiedlichen Disziplinen da. Genau, also es war ja zum Beispiel auch bei dem Talk Lena Olvedi von Missoua dabei, die diese Missouas gegründet hat, also diese Stehklos für Frauen. Also deswegen haben wir dann nochmal so eine ganz andere Riege an Menschen mit abgeholt. Genau, und dann haben wir eben einmal erklärt, wie Frauen die Bauwende vorantragen, also wie Frauen in den unterschiedlichen Bereichen, vor allem bei Architects for Future, eben diese Bauwende vorantreiben und dann aber auch, wie Frauen eben im Aktivismus so einen großen Teil einnehmen, weil es dann doch eben so viele aktivistische Gruppen sind, die auch nichts mit Bauen zu tun haben, wo dann aber doch die meisten Frauen sind oder genau, viel Strukturarbeit vor allem von Frauen geleistet wird.
Wird die Ausstellung auch noch mal woanders ausgestellt? Die wandert
jetzt? Ja, genau. Also wir haben die jetzt gerade eingelagert. Die wird wahrscheinlich da im Proto Potsdam noch mal gezeigt, weil wir da mit Bauhaus Erde gerade in Absprache sind, wie wir das am besten machen können. Weil wir haben ja alles auf Bauzaun-Bannern. Das bedeutet, es kann auch draußen hängen. Und wir wollen jetzt aber schauen, weil wir das zum Beispiel mit der Fixit-Ausstellung von House Europe auch so machen, dass die jetzt eben weiter wandert, weil wir natürlich diese Arbeit, dass sie nicht für einmal ist, sondern für oft, eben auch dieses mit den Ressourcen gut umzugehen, mit der ehrenamtlichen Arbeit, auf jeden Fall schauen, dass wir die noch in andere Städte bekommen. Wir hatten von Bremen schon eine Anfrage und genau, wollen das jetzt noch so ein bisschen vorantreiben.
Ja. Super. Und du hast jetzt auch gerade schon Bauhaus Erde und House Europe genannt. Mhm. Das heißt, ihr habt auch dahingehend ein großes Netzwerk, dass ihr mit den ganzen anderen neuen Initiativen und so weiter, die entstehen, oder Bauhaus Erde ist jetzt auch nicht mehr so neu, ist auch schon ein paar Jährchen alt, aber ihr vernetzt euch sozusagen auch auf dieser Ebene.
Ja.
Das heißt, da ist dann auch viel mehr Power noch dahinter, ne? Dass man eben
total
wirklich dann noch mehr Budget hat vielleicht und nochmal noch ein größeres Netzwerk dahinter, ne?
Ja, und auch oft gibt es ja Überschneidungen. Manche Leute arbeiten dann vielleicht bei Bauhaus Erde und sind aber bei uns aktiv. Also eben diese Überschneidungen und diese Kooperationen sind ja auch super wertvoll, weil wenn jeder da alleine vor sich hin arbeitet und jeder versucht, das, was der andere gemacht hat, nochmal zu machen, ist das einfach ja auch ineffizient, weil es sind ja alles ehrenamtliche Gruppen oder meiste ehrenamtliche Gruppen. Genau, dass man irgendwie die Energie so ein bisschen bündelt.
Ich würde gerne nochmal zur Ausstellung nochmal zu den Climate Walks fragen. Mhm. Was hat es denn damit auf sich? Das waren zwei Stadtspaziergänge, die stattgefunden haben. Mhm. Was war da los?
Genau, wir wollten so ein bisschen zeigen, wie zum Beispiel auch unsere Forderungen sich eigentlich schon im Stadtraum vielleicht widerspiegeln. Wir haben ja die 10 Forderungen und wir hatten da ein kleines Team, die sich eben um diese Stadtwalks gekümmert hatten. Also es gab eben einmal die in Berlin, das waren die zwei Stück, und dann gab es noch eine in Bremen. Die haben so ein bisschen zusammengearbeitet. Da gab es dann eben so ein bisschen diese Analyse der 10 Forderungen und wie man die denn im Stadtraum wiederfinden kann. Also das hatte Anna organisiert, die auch eben Teil der Ortsgruppe hier in Berlin ist. Und sie hat das eben, was super war, einmal auf Englisch und auf Deutsch gemacht, sodass wir nochmal so ein bisschen mehr diese Inklusion irgendwie haben, weil dann doch auch viel auf Deutsch immer stattfindet. Deswegen haben wir auch die Ausstellung auf Deutsch und auf Englisch gemacht, weil wir auch meinten, eigentlich in Berlin haben wir so viel englischsprachige Menschen. Wenn wir die jetzt alle ausschließen, ist irgendwie gar nichts gewonnen. Ja. Und dann ging es eben so eine Runde, vor allem durch Friedrichshain. Also wir sind an der Architekturgalerie gestartet und dann am SEZ geendet, wo wir uns ja auch für einsetzen, dass das eben nicht abgerissen wird, und haben dann daran so ein bisschen diese 10 Forderungen erklärt und wie man die denn vielleicht auch umsetzen kann.
Und das sind Leute, die erstmal interessiert sind. Gewinnt ihr da auch jemanden daraus, der dann auch sich engagieren möchte?
Also es haben sich aus der Ausstellung und auch aus den Walks auf jeden Fall Leute ergeben, die dann super interessiert waren und dann jetzt zu den Ortsgruppentreffen zum Beispiel kommen.
Vielleicht können wir ja nochmal eure Arbeit anhand dieses Engagements, dass das SEZ nicht abgerissen wird. Wie sieht das aus, wenn du sagst, ihr engagiert euch dafür, dass es nicht abgerissen wird?
Ja, also das ist ein gutes Beispiel, weil da hat sich direkt eine ganz neue Gruppe sogar gebildet. Mhm. Also es wurde meistens ist es so, wir haben diese Ortsgruppentreffen einmal im Monat und jeder bringt ein Thema mit, was ihn gerade interessiert. Und da war eben einmal das SEZ-Thema, wo es hieß, hey, was ist da eigentlich los? Ich glaube, das ist schon relativ lange her, dass da quasi das erste Mal so ein bisschen Augenmerk drauf gelegt wurde. Und dann ist es meistens so, dass man sich dann eine kleine Gruppe zusammensucht an allen, die interessiert sind. Es gibt zum Beispiel auch noch die Jagostraße. Da soll ein Haus abgerissen werden und da hat sich auch eine Gruppe gegründet. Mhm. Oder der Hafenplatz, was ja ein Riesenthema ist. Und jetzt beim SEZ hat sich dann eben aus dieser kleinen Gruppe aus der Ortsgruppe eben die große Gruppe SEZ für alle gegründet. Das heißt, sie sind nochmal quasi eine eigene Gruppe geworden und die machen da jetzt alle möglichen Veranstaltungen, haben dann da für ein paar Wochen hatten sie eben das SEZ wirklich bekommen, als es dieses Hin und Her gab zwischen dem Eigentümer und wer das jetzt hat und der Stadt, und ja, da ist ja sehr viel los gewesen.
Also bekommen heißt Zugang auch.
Genau, Zugang bekommen und konnten dann da. Es waren dann ja da auch Sportveranstaltungen und alles Mögliche, um so ein bisschen diese Aufmerksamkeit darauf zu legen. Und jetzt haben die einen kleinen Wagen vor dem SEZ, wo sie sich immer treffen. Und dann werden eben auch Demos organisiert und man versucht auch, die Stadt zu erreichen. Also auch zum Beispiel beim Hafenplatz haben wir auch Kontakt mit dem Senat und mit der Bezirksverwaltung, wo man eben dann auch ein bisschen herausfindet, wo sind denn eigentlich die Hebel und was passiert eigentlich gerade. Genau, also irgendwie immer auf unterschiedlichste Arten. Ja.
Ja. Wie ist es denn? Werdet ihr von dieser Ebene auch eingeladen zu Debatten dann?
Eher nicht. Also sobald wir dann einmal aktiv werden und die vielleicht auch merken, da wird jemand ungemütlich, dann schon eher, aber von sich aus quasi eher noch nicht. Ja. Aber ich kann mir vorstellen, wenn das Ganze noch mehr wächst und wir wurden dann doch jetzt auch mal gefragt zu verschiedenen Gesetzesentwürfen, irgendwie da mal so Stellungnahmen abzugeben, dann wächst es irgendwie noch so ein bisschen. Und ich glaube, umso mehr man da dann auch ernst genommen wird und auch als ExpertInnen wahrgenommen wird, weil irgendwie viele immer noch denken, dass wir irgendwie eine kleine Teenie-Gruppe sind, die sich auf die Straße kleben.
Aber aus welchem Grund auch immer. Nur außerhalb der Branche oder unserer, oder meinst du in unserer?
Also wir haben jetzt ja diese große Gruppe in der Architektenkammer. Also Architects of Future wurde ja am meisten gewählt. Und da war auch, glaube ich, erstmal die Überraschung groß, dass da jetzt Leute ankommen, die halt schon Architekten sind und fertig. Also da war so ein bisschen die Überraschung schon da, wie das jetzt eigentlich sein kann. Also ich glaube, da wurden wir auch schon noch unterschätzt. Und ich glaube, deswegen haben wir das Ganze auch gewonnen. Weil eben die anderen sich dachten, ach komm, die werden uns schon nicht gefährlich. Also ja, ich glaube, es wird so ein bisschen unterschätzt einfach.
Ja, wie professionell.
Genau, wie viele ExpertInnen dabei sind und wie viele eben schon, ja, eingesessene ArchitektInnen sind.
Ich wollte aber gerne nochmal zurückkommen auf die Allianz mit Universitäten. Inwiefern arbeitet ihr auch in der Lehre mit?
Also es gab jetzt ja diese Gastprofessur an der TU, was, glaube ich, ein großer Gewinn war.
Also die Gastprofessur wurde dann an eure Initiative gegeben oder an eine Person?
Also es gab diese Gastprofessur von den Health, also das hieß Health for Future. Mhm. Und daraus, ich weiß nicht mehr 100%, wie es abgelaufen ist, aber es wurde auf jeden Fall nach einer neuen Person gesucht. Und dann wurde eben Elisabeth Bröhrmann vorgeschlagen, die ja bei uns sehr aktiv ist und auch schon lange aktiv ist. Und sie hat das dann quasi für Architects of Future übernommen und Adrian Nägel noch mit reingenommen. Die beiden haben das dann zusammen gemacht und haben das jetzt eben die letzten Semester erfolgreich gemacht und da jetzt auch dieses Hochschulnetzwerk gegründet. Ich weiß gar nicht, wie viele da jetzt genau dabei sind, aber es sind schon
einige Hochschulen.
Genau.
Deutschlandweit, ne?
Genau, deutschlandweit. Wir hatten ja jetzt letztes Jahr das erste Mal diese Ringvorlesung, die eben auch an den 10 Forderungen angeknüpft hat. Die haben wir jetzt dieses Jahr wieder gehabt, nochmal wiederholt. Und dadurch, also ja, das war ein Riesengewinn. Da haben wir nochmal super viele mitgenommen, glaube ich auch Studierende eben noch mehr mitgenommen, weil das auch noch nicht an allen Hochschulen so angekommen ist. Und aber auch extrem viele Lehrende mitgenommen, die jetzt in diesem Hochschulnetzwerk drin sind und auch dann Fördermitglieder geworden sind vom Verein.
Großartig.
Genau, ja. Also und dadurch geht es jetzt weiter. Und es gibt jetzt auch schon noch eine Anfrage aus Stuttgart mit so einem Wettbewerb, also so einem Studentenwettbewerb, wo wir dann aber auch Teil von werden sollen. Das ist aber erst übernächstes Jahr, glaube ich. Also es ist noch ganz schön lange hin, aber sowas muss natürlich gut geplant sein. Mhm. Also da gibt es schon einiges an Interesse und wir versuchen da auch irgendwie vielleicht auch in die Städte zu gehen, wo es noch keine Ortsgruppen gibt und da an die Unis zu schauen, weil halt doch auch oft Studierende mehr Kapazität haben, dann so eine Ortsgruppe zu gründen.
Und das ist dann die nächste Generation, die werden ja irgendwann auch fertig.
Genau, ja. Ich finde es auch immer eine gute Mischung, wenn man Studierende und aber auch schon Menschen aus der Praxis dabei hat oder aus der Forschung, dass man eben diese gute Mischung abbildet und irgendwie auch schaut, wie können wir denn den Studierenden mitnehmen, selbst wenn man selber gerade erst sein Studium absolviert hat. Manchmal ist man dann ja dann doch schneller daraus und ja, genau.
Ja. Ja. Für dich persönlich vielleicht oder als Sprecherin natürlich auch von Architects for Future, aber was wünschst du dir für die Architektur und auch ja als Beobachterin dieses Wandels?
Ja, ich wünsche mir auf jeden Fall, dass sich alles wieder so ein bisschen vielleicht auch verlangsamt. Jetzt gibt es ja diesen Bauturbo, wovor wir alle uns grauen. Und ich glaube, dass alles vielleicht mal ein bisschen langsamer gehen müsste. Aber eben nur, was dieses Neubauen anbetrifft. Und dass eben das noch so ein bisschen mehr in der breiten Masse ankommt, dass wir irgendwie keine Extremisten sind, wenn wir sagen, das muss jetzt irgendwie ökologisch gebaut werden. Oder wie jetzt die Welt getitelt hat, dass unsere Forderungen zu krass sind.
Ja, ist auch wirklich
total krass. Genau, also irgendwie so ein bisschen dieses Verlangsamen und aber die Aufmerksamkeit mehr auf diesen Wandel sind. Also wie können wir den Leerstand nutzen? Wie können wir vielleicht Büros zu wohnen nutzen? Also all diese Fragen, die ja auch eigentlich so sehr simpel sein können. Ja, dass man irgendwie das Ganze so ein bisschen wieder simpler hält und wir jetzt nicht das größte, krasse, neue Hochhaus bauen müssen, um berühmte Architekten zu werden oder was zu erreichen, sondern eher so sinnvolle, nachhaltige Strukturen wieder zu etablieren.
Also es ist keine Überraschung, dass du dir ein Umdenken wünschst. Daran arbeitest du ja intensiv. Und ich möchte auch wirklich sagen, das war jetzt ein sehr erfreuliches Gespräch, auch genau in dieser Zeit, du hast die Welt gerade erwähnt, also Rechtspopulismus ist im Vormarsch, alles wird als krass empfunden, was irgendwie Mitte ist schon.
Ja.
Und wenn du nur leicht links neben der Mitte bist, dann bist du linksradikal, also Polarisierung findet total statt von rechts außen. Also in diesem Sinne war das sehr erfreulich und ich möchte mich auch bedanken für euer Engagement und für die Zeit, die du dir für mich genommen hast für das Interview. Ja, vielen Dank, Simay Peters.
Ja, danke für die Einladung.
Dankeschön.
Und hier noch Hinweise zu zwei Heinze-Events. Die Heinze Architektur ist im Frühjahr mit einem neuen Format gestartet. Unter dem Motto Projects 25 präsentiert Heinze erstmals in Kooperation mit den Länderarchitektenkammern eine neue multimediale Ausstellung mit renommierten Projekten sowie inspirierenden Petscher-Kutscher-Vorträgen von ArchitektInnen und BauherrInnen. Die Tourdaten findet ihr auf heinze.de/Architektur. Der Link ist in den Shownotes. Und das Heinze Klimafestival rückt näher. Am 19. und 20. November findet es, wie gewohnt, kann man mittlerweile sagen, in der Station in Berlin statt. Den Link zur Veranstaltung und zur Anmeldung findet ihr ebenfalls in den Shownotes. Ich freue mich, wenn ihr beim nächsten Mal wieder reinhört. Lasst uns gerne eine Bewertung da. Da freuen wir uns. Habt eine schöne Zeit. Tschüss. Architektur. Das war der Heinze-Podcast Architekturfunk, verantwortlich für Redaktion, Moderation, Produktion und Veröffentlichung. Ich, Kerstin Kunekat, Berlin 2025.